Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Freiburg Digital Gestalten. Wir sprechen unseren Podcast und wir sind Dejan und ich, sprechen wir über die digitale Transformation. Und dafür laden wir uns immer Experten und Expertinnen ein. Heute an unserer Seite Martin Zierold, der sich jetzt gleich selbst vorstellen darf. Hallo Martin, wer bist du?
Hallo, ich freue mich, erstmal dabei zu sein. Mein Name ist Martin Zierold. Ich bin in Hamburg aktuell ansässig und unterrichte da an der Hochschule für Musik und Theater Kulturmanagement und zwar mit dem Schwerpunkt digitale Transformation, also genau euer Thema und einem Fokus auf der Frage, was digitale Transformation für Kultureinrichtungen, also Theater, Museen, aber auch kleinere Initiativen, Soziokultur, auch die Kreativwirtschaft bedeutet.
Cool, hallo. Im Frühjahr 2020 hast du aufgrund von Corona, wie wir alle wissen, hast du angefangen, einen Podcast zu machen. Der heißt Wie geht's? Dort hast du mit ganz vielen Menschen aus der Kultur gesprochen. Kannst du uns ein bisschen was über den Hintergrund und Inhalt dieses Podcasts erzählen?
Ja, gerne. Vielleicht zuerst mal ist der Podcast selber vielleicht ein ganz schönes Beispiel für digitale Transformation. Denn wir haben ganz lange an unserem Institut für Kultur- und Medienmanagement eigentlich die Idee gehabt, wir müssten mal auch einen Podcast oder sowas machen. Und dann war aber einfach im Alltag, wie das an der Hochschule ist, das nicht anders als in Kultureinrichtungen und ja auch in vielen anderen Firmen, Organisationen, Unternehmen, dass es immer so viel Grundrauschen und Alltag gibt, dass diese Ideen, was Neues zu machen, oft sehr, sehr lange im Raum schwirren und manchmal auch fast eher frustrierend sind, weil man irgendwie weiß, man müsste halt, aber man tut es nicht. Und dann kam am Freitag, den 13., haben sich wahrscheinlich viele noch in Erinnerung, hatte der 13. März letzten Jahres die Nachricht, dass eben über das Wochenende alle Kultureinrichtungen und ja vieles andere des öffentlichen Lebens auch schließen müssen wegen Corona. Und ich stand am Samstagmorgen, es ist tatsächlich sehr klischeehaft, aber es war so unter der Dusche und dachte mir, jetzt ist der Moment für den Podcast. Ich kam mit dieser Gedanke, weil ich auch dachte so, okay, erstens, also es waren so zwei Gedanken und das hat auch viel mit digitaler Transformation zu tun. Erstens, wenn du es machst, mach es jetzt, weil jetzt erwartet keiner Perfektion. Irgendwie alle sind so beschäftigt damit, was heißt das jetzt eigentlich machen? Dann muss man nicht darauf warten. Das war halt vorher mal unser Ansatz. Wir sind eine Uni, wir müssen ein super Konzept haben, wir müssen das top produzieren und dann macht man es halt nicht, weil bis dahin zu kommen ist die Lernkurve steil und das haben wir einfach kapazitär nicht geschafft. Und an diesem Wochenende habe ich einfach gedacht, völlig wurscht. Wenn du schnell bist, werden alle Leute sagen, boah, toll, dass die es machen. Und nicht darauf hören, ob da jetzt irgendwie ein Rauschen in der Leitung ist oder vielleicht der Jingle nicht super produziert ist. Und das andere war aber tatsächlich auch das Gefühl, die Idee ist jetzt nicht super originell zu sagen, wir machen einen Podcast mit Kultureinrichtungen und fragen, was passiert bei euch im Lockdown? Das heißt, man muss schnell sein. Ich wollte nicht der 25. Podcast sein, so, sondern ich wollte gerne dann wirklich auch zeigen, okay, wir in Hamburg sind irgendwie vorne dabei. Wir sind ganz zügig und machen eben so ein Format als im besten Fall als Erste. Und das hieß dann also wirklich, ich habe am Samstag ein paar Mails geschickt an Menschen, mit denen wir ohnehin im Austausch waren, habe am Montag die erste Folge aufgenommen und am Dienstag die erste Folge online gestellt. Wenn man sich das nochmal anhört, merkt man auch, es war wirklich alles andere als polished. Und dann haben wir es halt im laufenden Betrieb nach und nach. Auch sozusagen einfach das Format hat sich eingespielt, eine Dramaturgie hat sich entwickelt, die Technik ist besser geworden, weil ich dann doch ein besseres Mikro gekauft habe und solche Geschichten. Aber insofern steckt da, glaube ich, viel drin, was in digitaler Transformation wirklich oft hilfreich ist. Also schneller ins Machen kommen, nicht nach Perfektion streben, eher ausprobieren und entwickeln, als zu warten, bis das Konzept rund ist. Das ist so das eine, was für mich selber an dem Podcast ganz spannend war, weil ich unterrichte das ja auch. Aber es ist halt was anderes zu unterrichten und zu machen. Und ich finde, das ist ganz oft auch einer der Punkte, die an Hochschulen, aber vielleicht auch in Kultureinrichtungen oft zu kurz kommt, dass sozusagen ein Einklang herrscht zwischen dem, was man sagt und was man tut. Wenn man jetzt noch ganz kurz auf das Inhaltliche spricht, der Podcast heißt Wie geht's? Und es geht genau um diese Frage im Kern und zwar doppelt. Erstens war so ein Gefühl, wenn ich jetzt all die Menschen nicht mehr sehen kann, die sonst für mich auch inspirierend sind, die mir neue Impulse auch geben für das, worüber ich lehre und forsche, wie kann ich im Gespräch bleiben? Wie erfahre ich eigentlich, wie es den Menschen geht, die jetzt auf einmal irgendwie ihre Arbeit nicht mehr machen können, jedenfalls nicht mit Publikum? Also es ging wirklich darum, Menschen, die mir was bedeuten in Kulturorganisationen, fragen zu können, was ist los bei euch? Wie geht's dir gerade? Was macht das mit euch? Und die andere Bedeutung von wie geht's ist natürlich auch, wie funktioniert es? Also wie geht es im Sinne von, wie machen wir es? Und das war eben die zweite Frage und die bildet dann meistens den Kern des Gesprächs nach so einem eher persönlichen Auftakt, zu fragen, was probiert ihr gerade aus? Was habt ihr gelernt? Was bewährt sich jetzt in dieser neuen Situation? Und damit heißt es halt auch, wir nehmen quasi die Transformation, die in den Kultureinrichtungen ganz stark auch durch Corona sagen, gestartet, angestoßen worden ist in den Blick und versuchen herauszufinden, was machen die Menschen eigentlich gerade neu und was wird neu gelernt und ausprobiert.
Ich weiß nicht, Solveig, ob du jetzt gerade die Frage stellen willst, aber meine erste Frage, die ich mir im Kopf hatte, gestellt habe, ist, als du gemeint hast, Hochschule, man hat gewisse Erwartungen, wie das Ganze aussehen muss. Und das ist ja schon auch so eine riesengroße Hürde. Also gerade im digitalen Bereich, witzigerweise, jetzt, ich habe das Gefühl, da, wo Menschen von sich auch so ein gewisses Bild haben, so ein Selbstbild im Sinne von, es muss Hochglanz sein, es muss perfekt sein, dass da die Hürde zu experimentieren, probieren, also Prozesse sich hineinzubegeben, dass das eher weniger stattfindet. Weil man immer die Sorge hat, dieses Bild könnte irgendwie zerstört werden. Und jetzt weiß ich nicht, wie du das irgendwie einschätzt, aber ich würde jetzt behaupten, das soll wir nicht da ähnlich denken, dass Transformationsprozesse eigentlich bedeutet, oder Transformation bedeutet, dass man sagt, das Unfertige ist genauso wichtig, wenn nicht sogar an manchen Stellen wichtiger als dieses Fertige. Das heißt, eigentlich der Prozess ist das Entscheidende. Und da die Hose runterzulassen und zu zeigen, pass auf, wir machen da was, wir zeigen euch, wie wir es in dem Fall machen, dann zeigt ihr uns, wie ihr es macht, wir tauschen uns gemeinsam aus und dann werden wir gemeinsam besser. Also so habe ich es bisher, würde ich mal zusammenfassen, ganz, ganz grob bisher verstanden, was man so machen müsste. Jetzt, was würdest du jetzt sagen nach diesen eineinhalb Jahren? Hat sich da jetzt deine Sichtweise geändert? Hat sich da die Sichtweise vielleicht der Hochschule geändert oder einfach in deinem Umfeld, dass Menschen gesagt haben, stimmt eigentlich durch dieses Projekt, was ihr angestoßen habt, lass uns an anderen Stellen auch jetzt mal das wagen und uns da in vielleicht in Bereiche stürzen, die wir vorher nicht begangen haben?
Also zunächst mal würde ich auf jeden Fall total zustimmen, dass der Ansatz, Unfertiges zuzulassen, absolut entscheidend ist. Wenn was wirklich neu ist, dann können wir es ja noch gar nicht perfekt beherrschen. Das heißt tatsächlich, sagen wir, ein Anspruch an Perfektion heißt schlicht, nichts Neues zu tun. Denn immer, wenn wir was Neues machen, machen wir Fehler, probieren Dinge aus, sonst ist es nicht neu für uns. Also das ist eigentlich eine ganz logisch notwendige Erkenntnis, die aber trotzdem, finde ich, eben ja oft nicht so richtig ernst genommen wird, weil man einfach sowohl Angst vor dem Neuen hat, als auch Angst davor, Fehler zu machen und Angst davor, eben wirklich den guten eigenen Eindruck zu zerstören. Aus meiner Erfahrung heraus auch zunächst mal ist diese Angst total unbegründet. Also jedenfalls in dieser Ausnahmesituation, vielleicht von Corona, war es auch leichter. Aber wir haben natürlich unglaublich viel positives Feedback bekommen. Kein Mensch hat gesagt, boah, das hört sich aber ziemlich hemdsärmlich an und das ist aber doch irgendwie alles sehr handgestrickt oder so. Kein einziger hat sich so gemeldet. Ganz viele haben gesagt, Wahnsinn, toll, dass ihr das gemacht habt. Super, dass ihr so schnell wart. Total spannend, euch zuzuhören, wie sich das Format entwickelt hat. Also auch diesen Prozess einfach sichtbar zu machen, wie du sagst, zu sagen, sich da vielleicht auch gefühlt ein bisschen verletzlich zu machen, aber andererseits eben auch dadurch was offen zu legen, ist eigentlich ganz, ganz viel als Qualität wahrgenommen worden. Insofern, also erstmal wirklich würde ich absolut zustimmen. Es gibt vielleicht manche Bereiche, also ich sage jetzt mal auch Richtung Geldgeber oder sowas, wo man sich überlegen muss, wie ticken die und wer kann auch umgehen und wo möchte man vielleicht trotzdem eher ein bisschen defensiver agieren. Das kann ja durchaus auch parallel passieren. Also man hat ja meistens auch eine Chance, ein bisschen die Öffentlichkeiten zu steuern und vielleicht die Experimente eben auch in Formaten und an Orten anzubieten, wo man dann eher auf positive Resonanz stößt und vielleicht bei Zielgruppen, die einen anderen Anspruch und eine andere Erwartung haben, auch trotzdem ein bisschen mehr auf eben Fertigkeit und runde Produkte zu setzen. Aber sich mindestens eine Spielfläche zu schaffen, in der man auch experimentieren kann, in der man sich entwickeln kann. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, wenn wir überhaupt Neues in unseren Organisationen zulassen wollen. Und was jetzt den Podcast und dessen Wirkung betrifft, würde ich sagen, also realistischerweise kann ich natürlich jetzt nicht behaupten, weil es den Podcast gibt, gibt es ganz viel Innovation oder Experimente an anderer Stelle bei uns an der Hochschule oder bei uns im Institut. Aber es ist definitiv ein Beispiel, auf das man verweisen kann. Ich glaube schon, dass Beispiele langfristig Schule machen. Und das sozusagen ist ein Beitrag leistet zu einer langsamen Kulturveränderung. Und für uns jetzt im engeren Kreis, also im Institut für Kultur und Medienmanagement, war das auch nicht das allererste Format, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal. Und es gibt auch seitdem schon eine Reihe von weiteren Formaten, wo wir auch jetzt immer öfter und immer stärker in eben diesen sozusagen Herangehensweise wählen, zu sagen, okay, wir diskutieren nicht alles aus und machen dann, sondern wir entwickeln eine Idee bis zu einem Punkt, wo wir das Gefühl haben, so jetzt probieren wir es und entwickeln sie dann weiter. Das entsteht schon immer mehr, aber ich würde das jetzt nicht dem Podcast zuschreiben, sondern das ist eher quasi so ein Kulturprozess, der einfach gerade läuft bei uns.
Das Piepen war natürlich jetzt auch geplant von uns. Ich weiß nicht, wer es war. Aber wir haben es auf jeden Fall genauso bewusst eingesetzt, um Menschen, die zum Beispiel morgens jetzt Podcast sich anhören sollten, dass sie einfach besser wach werden. Solve.
Genau, im Hinblick auf, die ganzen Kultureinrichtungen, mit denen du gesprochen hast. Am Anfang war wahrscheinlich Schockstarre und im nächsten Schritt vielleicht erstmal ausprobieren. Aber ist jetzt das Motto wieder zurück zu dem Alten und nichts von dem Neuen behalten? Oder was ist dein Eindruck?
Also das ist, glaube ich, so verallgemeinert, für alle Einrichtungen kann man das wirklich nicht sagen. Und ich wiederum kann auch gar nicht über alle Einrichtungen sprechen, weil ich natürlich für den Podcast auch eine Auswahl gemacht habe. Und ein Grundprinzip meiner Auswahl ist, mit Menschen zu sprechen, die erstmal offen für Veränderungen sind, die interessante Projekte gestartet haben. Auch weil ich bei mir selber gemerkt habe, dass ich wie viele im Kulturbetrieb eine Neigung habe, zu klagen darüber, was alles nicht passiert und wie lange Sachen dauern und wie zäh viele Veränderungsprozesse sind. Und ich habe irgendwann gedacht, das ist eigentlich Blödsinn, dass wir uns immer wieder auf Konferenzen treffen, Podiumsveranstaltungen machen und irgendwie auch wieder in diesem man müsste mal und warum gibt es nicht mehr. Und deswegen war beim Podcast wirklich ganz bewusst mein Ansatz zu sagen, denen eine Bühne geben und damit auch Rückenwind geben, die was bewegen, die was tun und über das sprechen, was passiert und nicht über das hadern, was nicht passiert oder noch nicht passiert. Und insofern, wenn ich mir jetzt meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner angucke, würde ich nicht diesen Dreiklang wählen, Schockstarre, Veränderung und jetzt aber wieder zurück zum Normalen, sondern würde eher sagen, die Schockstarre war überraschend kurz und es ist eigentlich wahnsinnig schnell. Und das war auch wirklich so ein fast Moment von Euphorie an vielen Stellen. Also natürlich irgendwie auch Unsicherheit und Angst und die Frage, so was heißt das für die Einrichtung, aber auch was heißt das für die Gesellschaft, dass einmal alles zu ist. Aber dann doch auch sehr stark dieses Gefühl, Wahnsinn, was sich ändern kann. Also auch Dinge, die man für unmöglich gehalten hat, also dass einfach Geschäfte zugemacht werden, von einem Tag auf den anderen, dass Politik gestalten kann gegenüber Wirtschaft, also auch das steckt ja da drin. Also ganz viele Punkte, wo man zwei Wochen vorher gesagt hat, nein, niemals ist das möglich, dass die Politik solche Entscheidungen trifft, auf einmal ging es. Und darin war schon so ein Versprechen von, wir können ja doch Gesellschaft viel offener denken, also viel grundsätzlicher andere Ideen entwickeln und es ist nicht ausgeschlossen, dass man auch radikale, also jetzt nicht unbedingt revolutionär radikale, aber einfach sagen, weitreichendere Veränderungen auch erreichen kann, als man sich das vielleicht vorstellt. Und diese Euphorie tatsächlich hat dann zu ganz vielen Experimenten geführt. Aber wie das dann so ist mit solchen Euphorien, schon auch bei den Changemakern, würde ich sagen, auch irgendwann zu einer gewissen natürlich Ernüchterung wieder geführt, weil man natürlich auch merkt, vieles funktioniert auch nicht, wie man sich es vorstellt. Es braucht wahnsinnig viel Energie. Wenn die Türen wieder aufgehen, sind die Ressourcen auf einmal wieder viel knapper, weil man natürlich auch den Alltagsbetrieb bespielen muss. Und insofern ist so eine gewisse Form von Abkühlen und auch ja vielleicht so ein bisschen auch eben eine Ernüchterung durchaus auch dann eingetreten in meiner Wahrnehmung. Und zugleich würde ich aber jetzt eben mit den Menschen, mit denen ich für den Podcast gesprochen habe, da ist, glaube ich, keiner dabei, der sagen würde, das war jetzt alles nur eine Krücke und jetzt wollen wir so schnell wie möglich zurück zu dem, wie es vorher war, sondern das haben alle als einen unglaublichen Lernprozess gesehen. Und die Frage ist eigentlich immer, was von dem, was vorher war, wollen wir wieder? Was wollen wir auch nicht mehr? Was von dem, was neu ist, wollen wir fortführen? Und wie kriegen wir das hin, dass wir mit den ja begrenzten Ressourcen, die es gibt, trotzdem einen guten neuen Mix finden? Wenn man jetzt aber über andere Einrichtungen sprechen würde, dann würde ich schon sagen, es gibt auch das, was du beschrieben hast, Solveig. Also es gibt natürlich auch die einfach am liebsten wieder da anknüpfen würden, wo sie vor dem ersten Lockdown waren.
Jetzt hast du aber über 70 Folgen, glaube ich, bei diesem Podcast-Format. Und jetzt natürlich, ich bin fest überzeugt, dass alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen sollten, sagen, die ziehe ich mir alle jetzt rein. Ja, die nächsten Wochen, ich Telefon ausgeschaltet und ich höre mir alles an. Aber für die, die vielleicht nicht diese Zeit haben, was wären so die Top 3, wo du sagen würdest, da sind die besten oder die in kreativsten Ansätze, die mich immer noch bis heute beschäftigen, was würdest du uns denn empfehlen? Also was wären so die 3 Hot Takes von all den über 70 Folgen?
Also ich habe es mir tatsächlich zum Prinzip gemacht, dass ich das nicht sage.
Oh Mist.
Einfach die Gespräche, alle in sich haben eine Qualität, die sind zum Teil sehr unterschiedliche Menschen auch, sehr unterschiedliche Organisationen. Insofern, wenn ihr mir sagt, was euch interessiert, also wenn ihr mir ein Thema nennt, dann kann ich euch ein paar Tipps geben, die thematisch ausgeprägt sind, aber so quasi meine persönlichen Highlights, das finde ich wirklich einfach ungerecht gegenüber den Menschen, die sich Zeit genommen haben. Und deswegen habe ich das irgendwann, ich habe sagen, irgendwann von Studierenden sich auch die Frage gestellt bekommen, was sollen wir denn hören? Da habe ich auch mal gesagt, so, sagt mir ein Thema und ich sage euch, wo es um das Thema geht, aber ich sage nicht, sage einfach abstrakt, das sind meine Top 3. Und ich kann es wirklich auch nicht. Also es ist nicht jetzt einfach nur ein Feigenblatt, sondern
dann darf ich einhaken. Und zwar das Thema Theater würde mich interessieren, weil in dieser Zeit hat man schon bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Organisation nicht so schöne Dinge gehört. Gerade was in Bezug so ein bisschen auf die hierarchischen Strukturen in Theatern zu hören war. Was war da so dein Eindruck in Gesprächen, wo du mit Theaterintendanten oder Mitglieder des Ensembles oder auch, ich glaube, mit Philharmonieorchestern hast du auch gesprochen. Was war denn da so dein Eindruck?
Also bei Thema Theater würde ich tatsächlich sagen, zunächst mal das Nationaltheater Mannheim nennen, weil gar nicht so weit weg von Freiburg, wo ich mit Christian Holzhauer, dem Intendanten Schauspiel, zwei Folgen bis jetzt produziert habe und wir auch schon verabredet sind, dass wir im September eine dritte machen werden. Das hat sich so eine Art wiederkehrender Gast. Das ist auch ein Prinzip von Podcast, dass ich also nicht immer nur neue Folgen produziere, sondern immer wieder auch mich Menschen zum zweiten oder eben dann auch zum dritten Mal treffe und frage, wie ist eigentlich weitergegangen, um auch so das, den Prozess ein bisschen zu begleiten und sichtbar zu machen. Und Christian Holzhauer ist insofern eine spannende Person, als ich ihn kennengelernt habe auf einer Tagung in Heidelberg, also auch gar nicht weit weit weg von Freiburg im Südwesten. Und einen Vortrag gehalten habe über alles, was sich verändern sollte an Theatern. Also ein bisschen das, was wir vorhin gerade schon angesprochen haben. Und was auf Tagungen fast nie passiert, also dass man wirklich richtig Widerspruch bekommt, das ist eigentlich sehr, sehr selten geworden. Es gibt meistens so eine Harmoniesoße, wo man sagt, danke für den spannenden, anregenden Vortrag und so weiter. Und Christian Holzhauer ist aufgestanden, ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt nicht, und hat gesagt, ich kann das nicht mehr hören, immer diese, seit 20 Jahren hören wir das, was wir alles machen müssen, und das, wir probieren das doch alles, da stelle ich das immer so einfach vor, und hat also richtig angefangen, seinen Frust an der Kritik zu äußern und zugleich aber eben sehr deutlich zu zeigen, dass viel mehr passiert, als man eben denkt. Und so in diesem Spirit haben wir uns dann nochmal gleich am Tag nach der Konferenz auf einen Kaffee getroffen und haben festgestellt, das war so für mich ein prägender Wendepunkt eben hin zu diesem Motz nicht so viel, sondern gibt denen eine Bühne und zeigt die, die was machen. Und eben diese beiden Gespräche mit Christian Holzhauer machen, glaube ich, sehr deutlich, wie tatsächlich ein Theater sich unter den Corona-Bedingungen neu erfindet. Die haben ganz schnell angefangen, im öffentlichen Raum zu spielen. Die waren eines der ersten Theater, das Autokino-Produktionen gemacht hat. Die haben sich dann später einen Truck gekauft und sind mit dem Truck durch Mannheim gefahren und haben hinten auf der Truck eine Bühne gehabt und Stücke gezeigt. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Haus und spannende Gespräche. Und insofern eben auch interessant, darüber sprechen wir auch ein, zwei Mal, als Mannheim eines der wenigen Theater in Deutschland ist, die sehr, sehr lange schon ein Mehrintendantenmodell fahren. Also wo es um die Führungskultur ja auch geht, die du angesprochen hast, Solveig, die also tatsächlich nicht so quasi diese eine Königin oder den einen König an der Spitze haben, der dann regieren kann wie so eine Alleinherrscherin oder Alleinherrscher, sondern eben jede Sparte hat eine Leitung und die hat Intendanzstatus, und es gibt außerdem noch eine kaufmännische Intendanz, die das sagen ökonomisch-administrative sich anschaut. Das ist auch nicht immer leicht, auch darüber sprechen wir ganz kurz, glaube ich, im allerersten Gespräch. Aber es ist ein Alternativmodell zu diesem wirklich unglaublichen Machtfülle, die das klassische Intendanzmodell hat. Und dann gibt es aber auch noch verschiedene weitere Gespräche aus dem Kontext Theater, zum Beispiel im Bereich Theatervermittlung. Wie hat sich die eigentlich verändert? Ich habe ein Gespräch geführt mit einer Intendantin auch von dem Theater, Stadttheater in Potsdam, was natürlich auch nochmal spannend ist, weil es auch so die Frage ging, wieso sind eigentlich so wenig Frauen in Führungspositionen am Theater? Also insofern, da gibt es ein paar Sachen zu hören, aber ich glaube, so die erste Anlaufstelle, wenn man sich sagen jetzt einfach für die Sparte Theater unter Corona interessiert, wären die beiden Gespräche mit dem Nationaltheater Mannheim.
Also ich mache trotzdem nochmal einen zweiten Versuch. Mein zweiter Versuch wäre, also ich kann ein Thema nennen als Plan B, aber mein zweiter Versuch wäre eigentlich, was mich wirklich interessiert, ist ja häufig, wenn es um Transformation geht, dann gibt es dann schon so ein Wandel. Das heißt, Leute erzählen bei solchen Formaten, in Gesprächen immer, wo sie an welcher Stelle sich was Neues überlegt haben oder vielleicht irgendwo irgendeine Veränderung sich überlegt haben. Aber so richtig transformativ ist es selten. Das heißt, es ist eher so eine kleine Schraube, die man irgendwo dreht. Das heißt, die Frage, die mich interessieren würde, gab es denn Beispiele, wo du gesagt hast, da hat sich wirklich etwas grundlegend geändert? Das heißt, der Ansatz ist grundlegend jetzt ein völlig anderer. Oder also, wo diese Veränderung etwa eine sehr große Dimension angenommen hat. Wäre das möglich, das zu benennen?
Jein, würde ich sagen. Was ja auch daran liegt, dass die meisten Organisationen, mit denen ich gesprochen habe, öffentlich geförderte Organisationen sind, die okay. damit einen Antrag haben, der auch immer für einen relativ langen Zeitraum ja gewisserweise festgelegt ist. Also wenn ein Haus Geld bekommt, um Theater zu spielen, oder wenn ein Haus Geld bekommt, um einen Bestand an Gemälden oder anderen historischen Artefakten zu beforschen und auszustellen, dann können die natürlich schlecht unter Corona sagen, wir empfinden uns jetzt sagen von heute auf morgen einfach als dritter digitaler Ort der Stadt und machen nur noch in Debattenkultur und vergessen, dass wir diese ganzen Ausstellungsstücke haben. So, aber natürlich haben viele sich gefragt, was heißt es unter den Bedingungen von Corona und dann aber natürlich auch darüber hinaus in einer Gesellschaft, die sich so verändert, diesen Auftrag, Theater zu sein, eine Bühne zu haben oder eben Museum zu sein, einen Bestand an Objekten zu haben und Ausstellungsflächen zu haben. Was heißt das und was ist die aktuelle Form, das zu praktizieren? Und da gibt es schon Institutionen, die, glaube ich, da nochmal sehr viel radikaler nachgedacht haben. Und also da wäre ein tatsächlich auch Hörtipp, der mich selber auch wirklich absolut inspiriert und begeistert hat, das Gespräch, was ich mit Ulrike Lorenz geführt habe. Die ist die Direktorin der Klassikstiftung in Weimar. Und wenn man Klassikstiftung Weimar hört, dann denkt man wahrscheinlich sehr schnell Goethe, Schiller und irgendwie so eine Stadt mit ganz viel deutscher Geschichte in vielerlei Hinsicht. Und hat jetzt nicht unbedingt Dynamik vor Augen, sondern wahrscheinlich sehr viel Schwere und große Themen, Hochkultur. Und Ulrike Lorenz, die tatsächlich interessanterweise vorher auch in Mannheim war, nämlich die Kunsthalle geleitet hat, ist etwas vor Corona schon nach Weimar gewechselt. Und im Gespräch hat man wirklich das Gefühl, das ist ein Wirbelwind auf den Fluren, die eine Energie und ein Elan und auch wirklich eine Radikalität im offenen Sachen hinterfragen und Neudenken ausstrahlt. Und die zum Beispiel auch diese Formel von, sie hat es genannt, weg von Konzept hin zu Produktorientierung. Also nicht so warten, bis das Konzept fertig ist und dann das fertige Ding machen, sondern einfach in Produkten denken, Sachen machen und daran lernen. Das hat sie auch beschrieben. Und das in einer Einrichtung wie der Klassikstiftung, also eben tatsächlich mit diesem historischen Auftrag und dieser Tradition, das ist schon eine radikale Veränderung, auch wenn natürlich sozusagen der Kern gleich geblieben ist. Aber die Frage, wie prägt sich dieser Kern aus? Da wird dort eben sehr, sehr viel neu gedacht, auch sehr viel im Digitalen gedacht. Und das kann man in dem Gespräch, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut nachempfinden, geradezu auch vom Zuhören nur.
Du hast es schon anklingen lassen, es soll mit deinem Podcast auch noch weitergehen. Was wird uns da noch erwarten? Also wie kann es denn jetzt? Wir neigen uns hoffentlich langsam einem Ende. Und die Kultureinrichtungen dürfen immer weiter öffnen, haben schon geöffnet und es normalisiert sich alles ein bisschen. Aber wie hast du vor, das mit deinem Podcast zu begleiten?
Ja, also erstmal bin ich über diesen Titel, der auch eigentlich eine Idee von diesem Samstag, ich weiß nicht, ob mir der auch in der Dusche schon eingefallen ist, aber jedenfalls, der war auch irgendwie ganz schnell da. Also das, ich habe da nicht lange nachdenken müssen. Und dieser Titel, wie geht's, der macht natürlich auch weiter Sinn, auch wenn kein Corona mehr ist. Weil die Frage, wie geht's den Menschen und wie funktionieren eigentlich die Dinge, die wir tun, die ist ja zeitlos passend. Insofern kann ich auf jeden Fall den Podcast sagen, eigentlich von der Grundperspektive her auch fortführen, wenn Corona irgendwann nicht mehr das prägende Thema ist. Und das beginnt ja eigentlich tatsächlich auch schon, dass man auch über die Zeit hinaus denkt, wir haben ja auch genug andere Herausforderungen. Es ist ja nicht so, als dass das einzige Thema wäre, was uns als Transformation beschäftigt. Also insofern, es wird auf jeden Fall weitergehen, das ist relativ klar. Zugleich frage ich mich natürlich auch, ich habe vorhin ja auch gesagt, Stimmigkeit ist wichtig, also das tun, was man sagt. Und wenn man jetzt so viel über Transformation spricht, kann dann eigentlich ein Podcast-Format 10 Jahre gleich bleiben. Und einerseits bin ich jemand, der auch sagen würde, Transformation ist ja kein Selbstzweck. Also wenn was gut ist, muss ich es auch nicht ändern, nur um es zu ändern. Das wäre für mich auch irgendwie ein bisschen kindisches Verständnis von Transformation. Und zugleich bin ich, glaube ich, auch als Typ dann schon jemand, der irgendwann auch so eine innere Unruhe entwickelt und das Gefühl hat, so ich will einfach mich selber auch wieder herausfordern. Also ich will auch einfach nicht zu routiniert und abgeklärt in den Gesprächen werden und dann irgendwann so ein bisschen eher pflichtschuldig meine üblichen Fragen runterspulen. Und es gibt ein paar Überlegungen, was wir ausprobieren wollen. Was mich zum Beispiel total, was mir großen Spaß gemacht hat, ist so Spin-offs zu machen. Wir haben für das Denkfest Rhein-Neckar habe ich eine Reihe von fast 10 Gesprächen produziert, speziell mit Menschen aus der Region oder die auf diesem Denkfest-Symposium aufgetreten sind. Und wir haben gerade, das ist noch, wird jetzt diese Tage veröffentlicht werden, zum ersten Mal ein Gespräch mit mehr Personen auch unter diesem Label gemacht. Also kein Zwiegespräch, was eigentlich ein Standardformat war, sondern am Ende mit mehreren, die bei den Denkfest dabei waren, nochmal eine Gruppenrunde geführt, wo ich nicht Moderator war, sondern Teilnehmer. Es war auch ganz spannend, im eigenen Podcast mal zu Gast zu sein. Und eine andere Idee, wo ich noch nicht ganz weiß, ob die kommen wird, ist, wir machen im Herbst in Hamburg in einem neuen Haus, in dem das Institut jetzt ist. Wir sind zusammen mit der Theaterakademie in neue Räume gezogen, wo es also auch Bühnen gibt, Probebühnen, ist ganz toll, Kulturmanagement, in einem Theater unterrichten und beforschen zu können. Und es soll ein Eröffnungsfest geben, wenn Corona es erlaubt. Und ein Gedankenspiel, was wir gerade machen, das verrate ich jetzt hier einfach mal in der Hoffnung, dass es nicht zu viele in Hamburg mitbekommen, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen gucken, ob wir nicht Podcast live machen, also in einem Bühnenraum und zwar in einem komplett dunklen Bühnenraum. Also tatsächlich diese Konzentration auf Audio ernst nehmen und Menschen einladen, einfach in einen Bühnenraum reinzugehen und einem Gespräch zuzuhören, wo sie aber weder mich noch den Gast sehen und auch der Gast und ich uns nicht wechselseitig sehen können. Und so einmal gucken, was passiert eigentlich, wenn man zusammenspricht und auch Live-Zuhörer hat, aber keiner sieht, man hat wirklich rein nur die Audiospur, soll dann auch aufgezeichnet werden und zum Zuhören ist dann wahrscheinlich gar kein großer Unterschied zu merken, das wird auch spannend sein. Aber natürlich von der Aufnahme her ist es eine vollkommen andere Situation und insofern versuchen wir gerade so ein bisschen einfach zu gucken, was für Experimente kann man mit dem Format noch machen, auch da wieder eigentlich dem Kern treu bleiben und trotzdem ein bisschen das Lernen und das Spielerische beibehalten.
Ich merke schon, im Prinzip führt kein Weg dran vorbei, dass ihr bei TikTok landet. Eine Frage hätte ich noch an dich und zwar, du hast ja gesagt oder nochmal diesen Prozess jetzt beschrieben, wie du auf die Idee gekommen bist, was du jetzt gemacht hast, wieso du es gemacht hast, auch schon überlegt, wie du es weitermachen kannst. Im Prinzip beschreibst du ja deinen Lernprozess, ja, so einen Lernweg und eine Lernentwicklung. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle als Lehrender und jemand, der auch im Fortbildungsbereich tätig ist, weil ich weiß, dass du in der Hochschule ja im Prinzip auch tätig bist, also wäre es auch etwas, wo du sagen würdest, wie könnte man sowas zum Beispiel in die Lehre mit rüberbekommen, dass da auch Lernprozesse vielleicht von Studierenden, Studentinnen, Studenten so entwickelt werden könnten in solchen Formaten oder dass man gemeinsam darüber nachdenkt, wie so Prozesse aussehen könnten?
Total. Also das ist auch was, das machen wir wirklich schon. So ein Grundprinzip, was bei uns in der Lehre nicht in jeder einzelnen Veranstaltung natürlich gelebt wird, aber was wir schon versuchen, relativ vielen Veranstaltungen zu machen, ist, den klassischen Hochschullernprozess wirklich umzudrehen. Also der übliche Weg, wie in Hochschulen unterrichtet wird, ist ja eigentlich, man gibt erstmal einen Impuls. Das kann ein Vortrag mit Professors sein oder ein Text, den man liest. Und dann fragt man sich danach, so was heißt das denn jetzt? Also warum habe ich denn diesen Text wohl ausgewählt? Was könnt ihr damit anfangen? Und dann versucht man irgendwie händeringend aus dem Impuls irgendwie eine Lernerfahrung zu machen. Und was wir versuchen, wo immer es geht, und ich sehr stark in meiner eigenen Lehre auch versuche zu machen, das ist ja im Prinzip dieser Approach, mit was zu tun zu beginnen und das danach zu reflektieren. Also beispielsweise zu sagen, man macht irgendwie eine Übung oder man macht eben ein Projekt. Und wenn man das Projekt gemacht hat, dann guckt man, was war jetzt eigentlich gut, was war nicht so gut und was müssen wir eigentlich jetzt noch verstehen, was wir gar nicht verstanden haben. Und dann kann man mit den Theorien kommen und auf einmal ist es nicht so ein, ich sage euch jetzt mal, die Theorie ist für euch wichtig und gucken nachher wieso, sondern eher ein, okay, ihr hattet folgende Frage formuliert, jetzt lasst uns noch mal schauen, was es dazu schon gibt. Und dass die Neugierde auch auf Theorien ist viel größer, wenn man es so rum macht. Und als ich das erste Mal, also ich habe das sehr stark geprägt von den Chaos Pilots, das ist eine dänische freie Hochschule eigentlich, wo ich mehrere Weiterbildungen gemacht habe, kann ich wirklich sehr empfehlen. Für mich war das ein echter Augenöffner und danach habe ich auch nicht verstanden, wie ich jemals vorher anders unterrichten konnte als so. Und insofern also diese Frage von, was ist für Lernprozesse gut, die steckt natürlich für uns als Hochschule, ist es eine Kernfrage und so die Erfahrung, dass einfach das tun, also man sagt ja auch Problem-Based Learning oder Experience-Based Learning, also problembasiertes oder erfahrungsbasiertes Lernen. Ich glaube, das Potenzial ist sowohl an Hochschulen, aber schon auch an Schulen und ich glaube auch in Unternehmen noch lange nicht ausgenutzt. Einfach viel, viel stärker sozusagen das, die Erfahrung zum Kern der Lernerfahrung zu machen. Das wäre für mich so eine Quintessenz. Und das ist im Podcast eben tatsächlich auch genauso. Letztlich habe ich da so gelernt, wie ich versuche, Lernprozesse zu begleiten, die auch die Studierenden durchlaufen.
Solveig, magst du die Kugel auspacken wieder?
Ja, die Kugel haben wir ja schon ein bisschen ausgepackt, zumindest wie es im Podcast weitergehen wird. Aber im Hinblick auf die digitale Transformation, vor allem in Kultureinrichtungen, wie sieht es denn da in 10 Jahren aus? Traust du dich da, eine Prognose abzugeben?
Zukunftsforscher.
Ja, also ich traue mich jetzt nicht, dann ganz konkret zu sagen, was wird irgendwie Einrichtung X machen oder was werden die Theater machen. Ich glaube aber zwei Sachen und 10 Jahre als Horizont, da wäre ich relativ optimistisch, dass wir schon so weit sind. Zwei Sachen, die ich schon sehr stark erwarte. Das eine ist, dass wenn man nochmal sich manche Debattenbeiträge aus den letzten 2, 3 Jahren zum Thema digitale Transformation anguckt, man staunend und kopfschüttelnd davor stehen wird und denkt, was für absurde Überlegungen da angestellt worden sind. Und damit meine ich jetzt nicht so sehr die digitalen Projekte, sondern die Befürchtungen, die sich mit den digitalen Projekten verbinden. Also ich habe, manchmal fühle ich mich heute schon erinnert, es gibt ja, wenn man so historisch sich Medienumbrüche anguckt, zum Beispiel eine große Debatte um 1900, wo also die große Sorge war, dass Kinder auf einmal, Jugendliche, vor allen Dingen Mädchen, anfangen, Romane zu lesen. Und dass diese Romane doch ganz, ganz Schreckliches mit den Kindern machen, weil es eine Weltflucht ist und dass sie unglaublich empfindsam macht. Und man also es heute sich anguckt, wenn Eltern sich was wünschen, dann, dass die Kinder mehr Romane lesen würden und weniger andere Sachen machen. Also wie quasi die Bewertung von solchen neuen Medien erstmal oft sehr angstbesetzt, erst mit großen Überreaktionen, was das bedeutet, verbunden sind. Und man dann später eben einen viel differenzierteren und nüchternen Blick entwickelt, so wird es auch mit der digitalen Transformation sein. Ich glaube eben, das heißt noch lange nicht, dass alles gut ist und dass wir jetzt überall blind Digitales machen sollten, aber eben, dass manche der Befürchtungen und auch so diese sehr aufgeladenen und Extrempositionen, die vertreten werden, dass die im Rückblick deutlich überzogen wirken werden und wir einfach einen differenziertere, souveräneren Umgang haben. Das wäre so meine eine Prognose. Und die andere Prognose, und ich glaube, auch da könnten wir in 10 Jahren schon da so weit sein, vielleicht dauert das noch ein bisschen länger, ich glaube, es wird ein Moment kommen, wo wir überhaupt nicht mehr über digital und analog sprechen. Also wo einfach auch diese Begriffe uns irgendwie keinen Sinn mehr machen werden, weil die Übergänge viel fließender sein werden und diese Sphären zu trennen gar keinen Sinn mehr macht, sondern wir, glaube ich, einfach viel selbstverständlicher einfach mit unterschiedlichen Ausprägungen von medialen Räumen umgehen werden. Und dann ist halt irgendwann wieder klar, für den Kulturbereich immer zu sprechen, dass ein Museumsraum, also wirklich der physische Ausstellungsraum, genauso ein medialer Raum ist wie der digitale Raum. Und am Ende es darum geht, professionell unterschiedliche mediale Räume zu bespielen. Und man braucht eben eine Expertise, um zu wissen, wie mache ich eine gute Ausstellung physisch? Wie mache ich Besucherführung? Wie hänge ich Dinge und so weiter? Wie kann man den Blick, wie kann man die Aufmerksamkeit lenken? Wie stark steuere ich? Wie viel Freiraum gebe ich? Die Fragen stellen sich Museen seit Jahrzehnten, wenn sie Ausstellungen konzipieren. Und ähnlich professionell werden sie sich dann auch fragen, was ihre Website leisten können muss und wie man im digitalen Raum eben Räume gestalten kann. Und ich glaube und hoffe auch, dass wir irgendwann eben nicht mehr darüber sprechen, digital und oder versus analog, sondern tatsächlich einfach ein Repertoire an Ausdrucksformen haben in unterschiedlichen medialen Ausprägungen und das einfach je nach Aufgabenstellung, nach Kontext, nach Zielen nutzen und kombinieren werden und da eine Selbstverständlichkeit gewonnen ist, die so ein bisschen diesen ideologisierten Diskurs, den wir ganz stark ums Digitale haben, einfach auch vergessen lässt. Und ja, wie gesagt, einfach diese Unterscheidung einfach verschwinden wird. Das glaube ich, dass das kommen wird.
Also stärker im Zeitalter der Postdigitalität angekommen zu sein.
Ganz genau.
Okay.
Cool. Heute danke für diesen spannenden Einblick. Es war sehr interessant. Tolles Gespräch.
Sehr gerne. Wir werden natürlich alles verlinken, was du gesagt hast. Du hast ja einige Hinweise gegeben.
Und, alle 7 Folgen Podcast bitte, ne?
Ja, natürlich, das sowieso. und vielleicht gibt es ja, dass wir tatsächlich auch wir das für ein Übernehmen. Wir haben das auch mal angesprochen gehabt, ich glaube nicht, dass wir es auch machen wollen, dass wir so nach einer gewissen Zeit die Menschen mit einladen. Weil das finde ich auch sehr einen spannenden Ansatz von dir, weil die meisten tatsächlich eher einfach nur immer diese eine Folge haben. Aber diesen Prozess nochmal so rückblickend zu betrachten, ins Gespräch zu gehen, ich glaube schon, dass es etwas sehr Wertvolles ist. Und ich glaube, dass wir da heute zumindest heute von dir nochmal da auch noch zusätzlich gelernt haben und vielleicht einen Anstoß bekommen haben, den wir gebraucht haben, um das genauso zu machen irgendwann.
Ja, super gerne. Also ich komme gerne wieder, wenn ihr mögt.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Dann Dankeschön,
Martin. Vielen Dank und dann bis zum anderen Zeitpunkt wieder.
Sehr gerne. Liebe Grüße in den Süden.
Tschüss.